Liebe Gemeinde, was ist eigentlich damit gemeint, wenn ich Sie so anrede, liebe Gemeinde? Dass Sie alle immer lieb sind? Bin ich mir nicht so sicher. Also ich selber bin's nicht. Und von einigen weiß ich, dass sie es auch nicht immer sind, aber die sind halt alle nicht da. Aber wir sind alle geliebt von Gott. Und Gemeinde heißt, das sind Menschen zusammen, die Gott liebt und die Gott zusammengeführt hat. Und das ist das, was sie gemeinsam haben. Nicht alle sind sich immer sympathisch. Nicht alle passen unbedingt vom Charakter her zusammen. Nicht alle haben den gleichen Geschmack und die gleichen Bedürfnisse. Aber Gott führt die unterschiedlichsten Menschen zusammen zu einer Gemeinde. Und das ist allen gemeinsam. Es geht also um zwei Dinge, um das Göttliche und um das Menschliche. Es geht um Gottes Willen, aber jeder Mensch hat auch seinen eigenen Willen. Da ist Gottes Liebe, Gottes Wesen und das sind unsere Eigenarten und unser Charakter. Da ist Gottes Macht, Jesus ist Herr und das sind menschliche Machtansprüche. Da ist die Führung des Heiligen Geistes. Gottes Geist möchte gern alle erfüllen und führen und leiten und kontrollieren, einzeln und auch gemeinsam als Gemeinschaft. Und es gibt menschliche Führung und Kontrolle in gutem und manchmal auch in ungutem Maße. Und das alles kann in ziemlicher Spannung zueinander stehen. Da kann es viele Reibungspunkte geben. Wie gehen wir damit um? Schauen wir mal nach Rom zur Zeit des Neuen Testamentes. Die christliche Gemeinde dort bestand aus Menschen, bei denen war jedem Einzelnen klar, zunächst einmal, ich bin Gottes Eigentum, Jesus ist mein Herr, für ihn lebe ich, ganz klar. Jesus ist Sinn und Ziel und Inhalt meines Lebens. Gottes Geist hat mich begabt, ich habe seine Freude und seinen Frieden im Herzen. Alle wussten, durch den Glauben sind wir vor Gott gerecht, also richtig vor Gott. Und alle versuchten es, Gott recht zu machen mit ihrem Leben. Daneben gab es ganz schöne Unterschiede. Die einen waren jüdischer Herkunft, die anderen kamen aus dem Heidentum oder manche waren waschechte Römer. Andere waren Zugereiste, Einwanderer. Die einen aßen alles, was es zu kaufen gab, auch an Fleisch. Die anderen aßen nur Petersilie, Möhren und Salat wie die Hasen. Also sie waren Vegetarier. Denn das Fleisch war beim Schlachten unter Umständen den Götzen geopfert worden und sie wollten sich da ja nicht geistlich verunreinigen. Die einen sagten, wir leben jeden Tag in der Gegenwart Gottes, da ist jeder Tag gleich. Die anderen hielten streng den Sabbat. Die einen tranken Alkohol, denn die Bibel sagt, der Wein erfreut des Menschen Herz. Die anderen mieden Alkohol, weil sie wussten, wie er Verderben bringen kann. Und außerdem sagt die Bibel, ja, sieh den Wein nicht an. Und nun sagten die einen, also, ihr seht ja gar nicht richtig durch hier. Ihr wisst gar nicht, was christliche Freiheit ist. Ihr macht euch um alles ein Gewissen und kümmert euch um Äußerlichkeiten, die überhaupt nichts bringen. Irgendwo muss euch doch das Eigentliche fehlen. Und die anderen sagten, nein, ihr seid überhaupt keine richtigen Christen. ihr seid Gott nicht wirklich gehorsam. Ihr seid nicht konsequent, ihr nehmt den Glauben nicht ernst. Ihr seid halbe Heiden, so wie ihr euch verhaltet. Was soll man dazu sagen? Einen Ausschnitt dessen, was Paulus dazu sagt, der ist heute als Predigttext aufgegeben, Römer 14, die Verse 10 bis 13. Da schreibt Paulus: Du, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr, mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen sollen Gott bekennen. So wird nun jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Darum lasst uns nicht mehr einer den anderen richten, sondern richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder Ärgernis bereite. Soweit Paulus. Was heißt das für uns? Na, ganz klar, haben wir ja gehört, wir sollen einander nicht richten. Und damit meinen wir heute meistens, das ist doch alles Auslegungssache. Jeder versteht die Bibel nun mal anders. Und ob einer wirklich gläubig ist oder nicht, das kann und darf man nicht feststellen. Das ist im Übrigen auch Privatsache. Und wie das nun jeder hält und praktiziert, das geht den anderen gar nichts an. Da muss man und sollte man alles stehen lassen. Nur nicht reinreden. Erst recht nicht urteilen. Wir sollen ja nicht richten. Solange sich alles irgendwie im Rahmen der Kirche bewegt und der ist riesengroß, ist das alles okay, denn wir haben nichts zu kritisieren und erst recht nicht zu richten. Und wenn wir das so sagen und praktizieren, dann klingt das vielleicht erst mal gut und sehr tolerant, aber wir werfen da etwas durcheinander, was die Bibel von der ersten bis zur letzten Seite unterscheidet. Und dann haben wir ein Wischiwaschi, was am Ende keinem nützt, sondern allen schadet. Das entspricht zwar der heutigen Philosophie, es gibt keine absolute Wahrheit, alles ist gleichgültig, darum vielleicht auch gleichgültig, aber das entspricht nicht dem Wort Gottes. Es kommt aus dem Zeitgeist und nicht aus dem Heiligen Geist. Es ist immer wichtig, eine biblische Aussage in ihrem Textzusammenhang zu betrachten und sie im Zusammenhang der gesamten Bibel zu sehen. Und da geht es in Römer 14 ganz klar um Nebenfragen des christlichen Glaubens, um Nebenfragen. Die römischen Christen standen alle miteinander fest auf dem biblischen Fundament und auf dem Bekenntnis zu Christus. Und der Hauptsache war Einheit. Aber die Nebensachen drohten sie auseinanderzubringen. Und das eindeutige biblische Fundament ist heute, wenn wir genau hinschauen, besonders in den großen Kirchen, nicht so ohne weiteres bei allen vorhanden. Da herrschen viele Beliebigkeiten, die irgendwie begründet werden, aber keinen wirklichen biblischen Grund haben. Es geht in Römer 14 um Dinge, wie jeder seinen Glauben auf dem klaren Fundament von Christus praktiziert. Aber es geht nicht um Dinge, die neben diesem Fundament gebaut und praktiziert werden und die sich äußerlich ebenfalls gern als Tempel Gottes darstellen möchten. Hier müssen wir unterscheiden und hier müssen wir unter Umständen sogar richten. Sogar richten. In Apostelgeschichte 16 lesen wir, wie eine Lydia, dem Paulus und seinen Mitarbeitern sagt, wörtlich, wenn ihr gerichtet habt, ganz wörtlich, wenn ihr gerichtet habt, wenn ihr zu dem Urteil gekommen seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, dann kommt in mein Haus und bleibt dort. Es wird also im Neuen Testament gerichtet, es wird klar unterschieden zwischen gläubig und ungläubig. Und es wird an keiner Stelle gesagt, dass das schwierig wäre zu unterscheiden. Und wenn wir das heute nicht mehr unterscheiden können oder wollen, liegt das vielleicht daran, dass wir uns so weit aus dem Licht Gottes entfernt haben, dass eben nachts alle Katzen grau und jeder Mensch irgendwie gläubig ist. So, das sind alle Menschen. Aber das wäre dann kein Qualitätszeichen heutiger Christen, sondern eher ein Alarmzeichen. Oder Paulus sagt in 1. Korinther 5, Vers 12, Sie können es nachlesen, habt ihr nicht die zu richten, die drinnen in der Gemeinde sind? Nochmal, habt ihr nicht die zu richten, die drinnen in der Gemeinde sind? Und da ging es um jemanden, der eine biblisch unerlaubte sexuelle Beziehung pflegte. Und Paulus erwartete, dass die Gemeinde dort Klarheit schafft und das beendet. Und da sagt er, wenn er nicht Buße tut, dann entfernt ihn aus eurer Mitte. Er sagt nicht, segnet ihn und seine Partnerschaft. Also in den fundamentalen Dingen des Glaubens und auch der Ethik, der Glaubenslehre und der Glaubenspraxis, da müssen wir richten und klar urteilen und unterscheiden. Auch heute. Sonst leisten wir einem Durcheinander Vorschub und das kommt nicht von Gott, sondern von dem Durcheinanderbringer. Aber es gibt auch heute viele Christen, bei denen ganz klar ist, Jesus ist mein Herr, er ist für meine Schuld gestorben, darauf vertraue ich, er allein macht mich vor Gott gerecht, das zählt für mich, er hat mir seinen Geist gegeben, damit ich ihm dienen kann und ich bin Gott so dankbar, dass ich so leben will, wie es ihm gefällt und wie es seinem Wort entspricht, wie es damit übereinstimmt und auch anderen eine Hilfe ist. Und trotzdem leben diese Christen ihren Glauben sehr unterschiedlich. Manche halten auch heute den Sabbat und essen kein Schweinefleisch und keine Blutwurst und meiden den Alkohol. Andere halten den Sonntag und andere kümmern sich um das alles überhaupt nicht. Manche fasten an bestimmten Tagen und halten sich ganz eng an das Kirchenjahr, anderen ist das nicht so wichtig. Die einen rauchen nicht, weil sie sagen, wenn schneller Selbstmord verboten ist, ist langsamer Selbstmord vermutlich auch verboten. Und außerdem ist mein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes und keine Räucherkammer mit Teerablage. Und die anderen sagen, ach, Gott lässt den Tabak wachsen, und er gibt mir die Freiheit zu rauchen. Ich danke Gott dafür. Das ist ein Kraut, was mir gut tut. Und ich nehme das gerne. Die einen lieben die Liturgie und eine feste Gottesdienstordnung über alles. Und wenn da was mal anders ist, für sie die Welt nicht mehr in Ordnung. Die anderen finden das absolut langweilig und ätzend und sagen, was soll das heute? Die einen verbeugen sich vor dem Altar, wenn sie eine Kirche betreten und kommen in ihrer besten Kleidung, in Festtagskleidung, weil sie Gott damit ehren möchten und sagen, also wenn ich zur Bundeskanzlerin gehe, komme ich auch nicht in Lumpersachen, sondern das möchte ich schon zeigen, dass ich da Respekt habe. Und den anderen ist wichtig, dass Gott überall ist und dass sie vor ihm so sein können, wie sie halt sind und wie sie nun mal aussehen. Die einen lieben Lobpreislieder über alles und beten laut mit erhobenen Händen. Gemeinsames lautes Gebet ist schließlich richtig nach der Apostelgeschichte. Die anderen sagen, tiefste Anbetung ist für mich, wenn ich das Lied Gott ist gegenwärtig singe oder vor Gott einfach schweige, ganz still bin vor ihm. Und dann bete ich lieber zu Hause im stillen Kämmerlein, so wie Jesus das doch gesagt hat. Den einen ist das Gesangbuch fast so heilig wie die Bibel und die Orgel das einzig mögliche Instrument im Gottesdienst, obwohl sie aus dem Zirkus mal stammt. Und die anderen lieben rockige Klänge und Instrumente und ehren Gott mit einem Tanz auf dem Altarplatz und schwenken dazu noch ihre Fahnen. Die einen geben regelmäßig ihre Kollekte, egal wofür. Die anderen geben oft keine Kollekte, aber in Abständen vielleicht große Summen für bestimmte Anliegen, ohne dass das die anderen mitkriegen und sehen. Und die einen sind dann noch katholisch und die anderen sind evangelisch und wieder andere sind freikirchlich oder gehören zu ganz freien Gemeinden oder Hauskirchen oder was es alles so geben kann. Und die einen fühlen sich in der landeskirchlichen Gemeinschaft ganz zu Hause und die anderen sagen, wie man sich da nur wohlfühlen kann, das geht ja nur gar nicht. Der Stil liegt mir nicht oder er liegt mir eben sehr. Und die einen sagen, dass ich Christ bin, das möchte man mir bitteschön auch außen ansehen, an meiner Frisur und an meiner Mode, da sollte Strenge und Zucht herrschen, wenigstens Disziplin. Und die anderen sagen, na also Christsein entscheidet sich ja wohl nicht an der Mode. Und außerdem muss ein Christ nicht an Geschmacksverirrung leiden. Und schon merken wir, hier geht es mehr um ja auch Geschmacksfragen einfach. Wir sind unterschiedlich gestrickt, wir haben unterschiedliches Temperament, einen unterschiedlichen Charakter, zu uns passt Verschiedenes. Und da geht es um sehr persönliche Ausformungen des Glaubens. Und da sind für jeden andere Dinge hilfreich und auch angemessen. Erstens, weil wir Menschen ebenso verschieden sind. Und zweitens, weil Gott so groß ist, dass ihm gar nicht nur eine Form entsprechen kann. Das geht überhaupt nicht. Gott liebt auch die Vielfalt. Er hat jede Schneeflocke anders gemacht. Jedes Blatt am Baum, jeden Baum. Es gibt Dinge, da müssen wir klar unterscheiden und auch richten. Und es gibt Dinge, da dürfen und müssen wir eine große Freiheit haben und anderen bitte auch lassen und zugestehen. Erstens haben wir zu unterscheiden, was Gott tut und was wir zu tun haben. Und das ist völlig eindeutig. Gott wird über unser Leben und das Leben der anderen das einzig richtige und auch das letztgültige Urteil sprechen. Darin haben wir ihm überhaupt nicht ins Handwerk zu pushen. Das ist überhaupt nicht unser Job. Diese Sache geht uns nichts, aber auch gar nichts an. Dürfen wir getrost Gott überlassen. Unsere Sache ist, dass wir Gottes Wort und Gottes Ruf beantworten. Und dass wir das unsere tun. Dass wir eine klare persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Und wie wir die pflegen, da gibt es verschiedene Varianten. Aber dass wir sie pflegen, das ist wichtig. Und dabei ist unsere Sache auch, dass wir uns so verhalten, dass andere am Glauben nicht irre werden. Also, dass wir ihnen keinen Anstoß geben. Und manche nehmen eben Anstoß an einem bestimmten Verhalten oder auch Aussehen im Gottesdienst oder so. Und da ist es schon gut, wenn wir da auch mal Rücksicht nehmen, auch wenn wir selber andere Freiheiten haben. Also manchmal schon zurückstecken, um der Liebe willen und ums anderen nicht unnötig schwer zu machen. Und zweitens haben wir zu unterscheiden, was ist der Kern, was ist das Wesentliche beim Christsein? Und was ist eher Schale? Was ist eher Form? Was sind zweitrangige Fragen? Die Bibel hat klare Maßstäbe nach wie vor, was die Glaubenslehre angeht und auch was ein gottgemäßes Verhalten nach den Geboten angeht. Das sind Kompromisse immer faul und schädlich und manchmal tödlich. Aber es gibt eine große Vielfalt von Formen und Möglichkeiten, wie jeder seinen Glauben ansonsten gestaltet, weil Gott uns Menschen so unterschiedlich gemacht hat und weil unser Gott so groß ist. dass ihm nicht nur ein Stil und eine Form entsprechen kann. Gott schenke und erhalte uns im Wesentlichen Einheit und in zweitrangigen Fragen eine bunte Vielfalt, aber alles zur Ehre Gottes und einander zur Hilfe. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Du, unser Gott, lehre uns doch zu unterscheiden, was du tust und was wir tun sollen. Danke, dass du jeden annimmst, der im Glauben an Jesus Christus zu dir kommt. Danke, dass du jeden, der glaubt, rechtfertigst, gerecht machst. Danke, dass wir uns nicht selber rechtfertigen müssen. Hilf uns, dass wir einander annehmen, wie du uns angenommen hast. Ja, lehre uns unterscheiden, was du tust und was wir tun sollen. Du, Herr, bist Richter. Nur du kennst uns wirklich. Zeig uns, wo wir uns an deine Stelle gesetzt und uns zu Richtern aufgeworfen haben. Wecke uns und unsere Gemeinde auf, dass wir wirklich unser ganzes Leben in allen Bereichen auf dich ausrichten und einander in Liebe begegnen. Lehre uns unterscheiden, was wesentlich ist im christlichen Glauben und was zweitrangig ist. Schenke immer mehr Menschen, die klar erkennen und benennen, was Irrlehren und Irrwege sind und was von dir kommt. Und da hilf uns auch zu klaren Urteilen deinem Wort entsprechend. Wir bitten dich, erbarme dich über unsere kirchlichen Ausbildungsstätten und erhalte in der Wahrheit, die dir gehören. Aber hab auch Dank für all den Reichtum und die Vielfalt des Glaubens, die du in die Kirchen der Welt und auch in unsere Kirche und Gemeinde gelegt hast. So lass wachsen, was von dir kommt, bis alle Knie sich vor dir beugen und alle Zungen dich bekennen und so alles zur Klarheit kommt. Amen.